Schönen guten Abend hier bei Radio Rainbow. Dies hier ist der Klimafunk der Parents for Future München. Wir senden dieses Jahr viermal donnerstags und haben euch interessante Beiträge zum Thema Klima mitgebracht. Mein Name ist Beate Merkel.
Und mein Name ist Martina Bonatz und wir führen euch heute durch die Sendung. Diesmal geht es viel um Politik und die kommende Bundestagswahl. Wir sind im Gespräch mit Jamila Schäfer von den Grünen und Bianca Pretorius von der Klimaunion. Zudem sprechen wir mit Michael Gerstl über den Bayerischen Klimareport und hören Musik von Günter Harms.
Und zum Schluss kommen, wie immer, unsere Veranstaltungshinweise. Ich bin heute hier mit Jamila Schäfer. Jamila Schäfer ist eine stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, ist 28 Jahre alt, ist seit 10 Jahren in der Politik, fungiert als europäische und internationale Koordinatorin und ist Kandidatin der Grünen für die Bundestagswahl 2021 für den Münchner Süden.
Ja, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Unser Anliegen ist ja Klima und wir haben heute das Thema Bundestagswahl und haben einfach mal geschaut, was sind die wichtigsten Parteien und liefern jetzt einen Überblick über hauptsächlich die Parteien, die wahrscheinlich an der Regierung beteiligt sein werden. Das sind für uns jetzt erstmal die Grünen. Wir wollten mit Ihnen über das Programm der Grünen sprechen. Die Experten vom Umweltbundesamt haben eine Bepreisung von CO2 von 180 Euro pro Tonne gefordert. Dieses Ziel ist auch ein zentrales Element der Forderungen von Fridays for Future und weiterer For Future-Bewegungen und auch der Scientists. Bei Ihrem Wahlprogramm warnen Sie jetzt, in Anführungsstrichen, vor sozialen Unwuchten, den dieser Preis auslösen würde. Das Programm plant eine Erhöhung des aktuellen CO2-Preises von 25 auf 60 im Jahr 2023 und gleichzeitig soll ein Energiegeld eingeführt werden, das diese soziale Maßnahme eben als gerecht gestaltet. Meine Frage: Wie wird denn eine ausreichende Lenkungswirkung durch den CO2-Preis erreicht?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil man muss, glaube ich, nochmal erkennen, dass das Grundproblem einfach ist, dass die Kosten der Schäden, die durch den Ausstoß von CO2 entstehen, momentan sich überhaupt nicht in den Preisen widerspiegeln. Und das hat eben zur Folge, und das ist halt das Grundproblem, was wir mit dem CO2-Preis ja beheben wollen, dass in unserer Marktwirtschaft sich klimaschädliches Verhalten oft mehr lohnt als klimafreundliches Verhalten und eben Anreize erzeugt werden, Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, die langfristig aber zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen beitragen. Und niemand will natürlich durch sein Verhalten, gerade durch sein Konsumverhalten, die Lebensgrundlagen zerstören. Aber die Anreize, die in unserem lebensweltlichen Alltag da sind, die machen es halt enorm schwer, das nicht zu tun. Und wir wollen jetzt mit dem CO2-Preis dazu beitragen, dass es eine Lenkungswirkung gibt. Und Sie haben total recht. Wollte man jetzt die Klimaziele allein über die Bepreisung von CO2 erreichen, dann müsste man 180 Euro pro Tonne CO2-Preis einführen, was ja sozusagen der Betrag ist, der verursacht wird an Kosten. Aber wir wollen eben das nicht rein marktwirtschaftlich machen als Grüne, weil wir eben glauben, dass es eben zu massiven Gegeneinander-Ausspielen zwischen sozialpolitischen Punkten und der klimapolitischen Lenkungswirkung durch den CO2-Preis führen könnte. Und deswegen haben wir eben zum einen gesagt, wir wollen einen klugen Mix aus einem etwas geringeren CO2-Preis und gleichzeitig eben auch noch Anreizungen und Förderung von klimafreundlichen Lösungen und einem klaren Ordnungsrecht. Denn das ist quasi so der Dreiklang, den wir machen wollen. Wir wollen eben auch mit Investitionen dazu beitragen, dass sich zum Beispiel vieles im Verkehrsbereich ändert, aber natürlich auch mit zum Beispiel einem Tempolimit von maximal 130 Stundenkilometern auf Autobahnen einfach auch klare Gebote einführen, die dann auch CO2 senken, ohne dass Mehrkosten verursacht werden. Und wir wollen eben die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürgerinnen und Bürger zurückzahlen, damit es auch einen sozialen Ausgleich gibt. Aber genau, Sie haben recht, wir wollen es nicht allein durch den Preis regeln, weil wir glauben, dass wir damit am Ende weiterkommen, als wenn wir uns auf ein Instrument so stark fokussieren würden.
Ja, das ist spannend, dass Sie das jetzt gesagt haben mit der Ausschüttung. Wie würde denn das in der Praxis aussehen, diese Umverteilung von Menschen, die hohe CO2-Ausgaben bezahlen, zu den Geringverdienern? Wie genau soll das praktisch aussehen?
Unser Modell für den CO2-Preis sieht eben vor, dass alle Einnahmen, die durch diese CO2-Einpreisung von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gezahlt werden, in einem Topf gesammelt werden und am Ende des Jahres ganz unbürokratisch als Pro-Kopf-Pauschale wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden. Und das hat halt den Vorteil, dass der Löwenanteil von diesen Einnahmen diejenigen zahlen, die besonders viele CO2-Ausstöße verursachen, weil sie zum Beispiel sehr viel Sprit verbrauchen oder viele Flugtickets kaufen. Und diejenigen, die durch umweltfreundlicheres Verhalten eben weniger CO2-Preis im Alltag zahlen, haben am Ende mit der Pauschale diese Ausgaben durch den CO2-Preis wieder drin oder machen sogar einen Plus. Das heißt, man hat eine Lenkungswirkung und gleichzeitig einen sozialen Effekt. Und das kann man auch modellmäßig mal ausrechnen. Also zum Beispiel bei diesem CO2-Preis von 60 Euro hätte dann eine vierköpfige Familie, die ja auch für die zwei Kinder eben noch eine Pro-Kopf-Auszahlung bekommt, die auf dem Land lebt und zu den Normalverdienenden zählt und ein Auto hat, am Ende des Jahres mehr auf dem Konto. Und so schaffen wir eben eine Lenkungswirkung und einen sozialen Ausgleich in einem Modell.
Okay, und wann und wie wird das dann? Also es wird einmal ausgezahlt im Rahmen der Steuererklärung oder einfach direkt aufs Konto? Oder wie stellt ihr euch das vor?
Wir haben im Wahlprogramm uns nicht ganz genau festgelegt, über welche Instrumente das ausgezahlt wird, aber es soll eben ganz unbürokratisch als Prämie auf dem Konto landen am Ende des Jahres, wie so eine Art Weihnachtsgeld.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt Energie und Geld. Dann würde ich zum Punkt Energiewende kommen. Wie können durch Bundesrecht Regelungen wie die bayerische 10H-Regelung für Windkraftwerke verhindert werden?
Ja. Sie haben da ja auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Man kann eigentlich sagen, dass die letzten Jahre wirklich verlorene Jahre für den Ausbau der Windenergie gewesen sind, was auch an den schlechten Weichenstellungen auf Bundesebene liegt. Wir Grüne in den Ländern tun wirklich alles, was möglich ist für den Windkraftausbau. Aber wir sehen, da kommen wir eben auch oft nicht zu den Zielen, die wir uns selber gesetzt haben, weil wir einfach in ganz Deutschland weit unter diesen Zubauraten liegen, die wir eigentlich brauchen. Und die Folge ist natürlich, dass wir da jetzt dramatisch hinterher hinken und einfach auch extrem viele Arbeitsplätze in dieser Branche verloren gegangen sind. Weil das wären ja die zukunftsfähigen Arbeitsplätze, die man im Energiesektor schaffen könnte, die dann eben auch erhalten bleiben und auch Stabilität und eine gewisse soziale Absicherung für Menschen bieten, die in der Branche arbeiten. Und genau deshalb müssen wir da auch nach der Bundestagswahl wirklich was dran ändern. Und Bayern hinkt natürlich dank der CSU beim Ausbau der Windenergie im deutschlandweiten Vergleich besonders stark hin. Hinterher. Die Ursache dafür ist dieses Quasi-Verbot von neuen Windrädern, der 10H-Regelung, die auch nur in Bayern gilt. Und die besagt eben, dass der Abstand eines Windrads zum nächsten Wohnhaus mindestens das Zehnfache seiner Höhe betragen muss. Und das reduziert die Fläche total, wo Windräder überhaupt gebaut werden können. Und das hatte zum Beispiel zur Folge, dass auch in Bayern nur 8 neue Windräder ans Netz gegangen sind und nur 3 neue genehmigt werden konnten. Und das ist wirklich einfach lächerlich und eine verheerende Bilanz dieser Regelung. Und deswegen wollen wir Grüne ein neues Bundesgesetz schaffen, was eben den Ausbau der erneuerbaren Energie endlich auf die Schiene bringt. Und da wollen wir zum Beispiel erreichen, dass die Kommunen an den Gewinnen der erneuerbaren Energien beteiligt werden können, dass aber zum Beispiel auch die Mieterinnen und Mieter von Erneuerbaren profitieren und auch frühzeitig die Bürgerinnen und Bürger an den Planungen mit einbezogen werden können. Und das wollen wir eben auch machen, um gerade diese langwierigen Genehmigungsverfahren, die auch oft daran liegen, dass es zum Beispiel lokal viel Widerstand auch zum Ausbau von Windkraft gibt, dass das durch vorausschauende Planung und auch eine kluge Einbindung der Menschen vor Ort verhindert werden kann und beschleunigt werden kann. Und genau deshalb glaube ich, dass da auch ein Strukturwandel auf Bundesebene nach dieser Wahl dringend notwendig ist.
Und wie kriegt man da die CDU ins Boot?
Also ich glaube, dass es ist noch gar nicht fest, mit welchem Koalitionspartner wir überhaupt in Gesprächen sein werden. Es ist ja auch noch nicht klar, ob wir nach dieser Bundestagswahl überhaupt in Sondierungsgesprächen sein werden als Grüne. Wir kämpfen natürlich dafür jetzt, dass das der Fall sein wird. Und ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist zu zeigen, dass eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik sich nicht erlauben kann, diese vielen Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energiebranche einfach fallen zu lassen. Denn wir werden einfach aus der Kohle aussteigen. Das hat ja sogar die Bundesregierung selbst beschlossen. Und wir werden auch Energie brauchen. Und da kann es dann nicht sein, dass die CSU mit wirklich populistischsten Argumenten gegen den Ausbau der Windkraft kämpft. Denn wir werden diese Energie einfach brauchen, Und es hat auch für Bayern keinen Sinn, da so hinterher zu hinken. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Argumenten auch alle Zweiflerinnen und Zweifler dann überzeugen können am Ende.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Verkehrswende. Thema Sicherheitstempo. Das finde ich ja einen schönen Ausdruck. Also Sicherheitstempo von 130 Kilometer pro Stunde. Wie wollen Sie die Menschen überzeugen, da mitzuziehen, um dieses Sicherheitstempo schnellstmöglichst umzusetzen? Und wie sind Ihre Pläne?
Also wir fordern ja das Tempolimit 130 auf den Autobahnen. Und das wollen wir natürlich auch, falls wir in Sondierungsgespräche gehen oder Koalitionsverhandlungen, auch dann verankern in einem Koalitionsvertrag in der Straßenverkehrsordnung. Und ehrlicherweise sehe ich schon, dass auch immer mehr Leute in der Bevölkerung davon überzeugt sind, dass das Sinn macht. Denn das ist einfach eine der günstigsten und schnellsten Möglichkeiten, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren. Und da haben wir ja seit 1990 wirklich kaum Fortschritte gemacht. Auch dank der CSU-geführten Verkehrspolitik in den letzten Jahren ist da wirklich gar nichts vorangegangen. Und das wäre sozusagen eigentlich so eine low-hanging fruit, die man machen könnte, um sofort einmal den Schalter umzulegen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren im Verkehrsbereich und gleichzeitig natürlich auch noch unsere Autobahnen sicherer zu machen. Und ich merke, dass da auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger von dieser Haltung abrücken, dass irgendwie das Recht auf Rasen der wesentliche Kern von Freiheit ist. Mittlerweile verstehen die meisten Menschen, Freiheit bedeutet, dass wir unsere Lebensgrundlagen schützen und unsere Zukunft nicht aus den Augen verlieren und natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Straßen sicherer werden.
Ja, danke. Wir wollten noch zu den Kurzstreckenflügen gerne wissen, wo Sie die attraktive Alternative sehen und diese Alternativen gerade innerhalb von Europa anbieten wollen. Es ist doch zum Beispiel total schwierig, nach Griechenland zu kommen, wenn man nicht fliegt.
Ja, also ich glaube, wir haben momentan auch das Problem, dass die Bahn gerade europaweit, Sie haben es angesprochen, in vielen Fällen noch nicht so ganz konkurrenzfähig ist zu Kurzstreckenflügen. Und das müssen wir natürlich ändern, indem wir endlich massive Investitionen freimachen für die Bahn und auch den notwendigen Ausbau und auch Neubau des Schienennetzes auch europaweit, weil das muss finanziell gut ausgestattet werden, damit eben die Fahrzeiten zwischen möglichst vielen Fahrzielen im Inland und ins benachbarte Ausland abgesenkt werden können, weil sobald wir das erreichen, ist es natürlich viel, viel attraktiver für die Menschen, dann auch auf Zugverkehr umzusteigen. Und wir müssen natürlich auch an die Ticketpreise ran. Und das machen wir natürlich auch darüber, dass wir in diesen Bereich Schienennetzausbau massiv investieren und die Prioritäten auch der deutschen Investitionspolitik viel stärker auf den Ausbau von Schienen- und Bahnverkehr legen. Und natürlich auch auf die Verbesserung der Pünktlichkeit. Und wir wollen zum Beispiel europaweit auch nicht nur die Großstädte besser miteinander verbinden, sondern auch ein neues Nachtzugnetz einführen. Da wurden ja auch viele Nachtzugverbindungen der Deutschen Bahn in den letzten Jahren eingestellt. Und wir sagen eben, das ist genau die Alternative, die wir jetzt aber brauchen, um auch mobil zu sein in Europa und das klimaneutral. Und genau deshalb wollen wir natürlich dieses attraktive Angebot auch den Bürgerinnen und Bürgern machen können.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Bisher wurden ja die Maßnahmen zum Klimaschutz viel zu langsam umgesetzt. Also es geht nicht nur den jungen, engagierten Leuten nicht schnell genug, sondern es sind momentan ganz, ganz viele Leute, die sagen, hey, hallo, wir müssen irgendwie schneller machen. Und man überfordert die Leute mit so einer Veränderung, aber auch enorm. Wie wollen Sie diesen Spagat zwischen den beiden Polen hinkriegen?
Also wir haben ja schon als Grüne im Rahmen unserer Programmerstellung eigentlich auch ein bisschen gezeigt, wie eine andere Form der Politik gehen kann. Und ich glaube, dass wir genau das auch in einer Regierungsbeteiligung machen müssten, dass wir die Maßnahmen klug kommunizieren, um natürlich auch Widerstände, die sich auch immer wieder auftun können, wenn sich etwas verändert, reduzieren können, indem wir genau erklären, was wann passiert, dass es Planungssicherheit gibt, gerade für die Wirtschaft beispielsweise, die sich daran ja auch orientieren muss, welche Klimaziele gelten denn jetzt. Und wir wollen eben, dass das in Linie mit dem, was wir auch aus der Klimaforschung wissen, klare Maßstäbe gibt und dann auch Planungshorizonte. Gerade bei so ganz grundsätzlichen Fragen wollen wir zum Beispiel auch durch die Einführung von Bürgerinnenräten dazu beitragen, dass es auch ein Ownership-Gefühl in der Bevölkerung gibt für bestimmte Maßnahmen. Ohne eine aktive Zivilgesellschaft und ohne viel Diskurs geht da überhaupt gar nichts. Und ich glaube, dann können sich auch Planungen wirklich beschleunigen, weil es ist für Politik manchmal, und das wird oft unterschätzt, gar nicht so entscheidend, wie jetzt welche Leute da zusammenkommen, sondern am Ende ist es total entscheidend, wie auch das grundsätzliche Setting gesellschaftlich ist, in dem bestimmte Diskurse stattfinden. Und wir müssen eben zusammen auch mit der aktiven Zivilgesellschaft schaffen, dass das Setting, in dem klimapolitische Fragen, aber auch allgemeine gesellschaftspolitische Fragen diskutiert werden, sich so verändert, dass wir sozialpolitische Ziele und wirtschaftspolitische Ziele ganz selbstverständlich mit Klimaschutz verbinden können. Und da sind wir, glaube ich, auch schon in den letzten Jahren extrem viel weitergekommen. Aber wir müssen das eben auch noch in praktische Politik gießen. Und ich glaube, genau das müssen wir nach dieser Bundestagswahl schaffen.
Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute. Drücke Ihnen die Daumen für den Wahlkampf und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo in München.
Das würde mich auf jeden Fall freuen.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB+ und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Wir hören jetzt von Günter Harms: Tun wir was? Günther kommt aus Hilpoltstein in der Nähe von Nürnberg und veröffentlicht seit seinem Ruhestand eigene Lieder auf YouTube. Seine Texte drehen sich um Klima, Gerechtigkeit und Menschenrechte, Frieden und Abrüstung. Er sieht seine Lieder als Mutmacher.
Tun wir was, solange es noch geht. Was noch ist es nicht zu spät? Wir wollen doch alle, dass sich der Planet liebenswert und liebenswert auch für unsere Kindeskinder sich noch dreht. Strom aus Kohle, wie lange noch? Alternativen haben wir doch, Energiekonzerne stecken ein. Muss denn dieser Unsinn sein? Steinkohle wird sogar importiert, dem Klimaschutz zum Trotz ganz ungeniert. Dörfer für Tagebau platt gemacht, wann wird endlich nachgedacht? Land wird verwüstet, Wälder verschwinden, der Grund ist auch bei uns zu finden. Was wir kaufen, über Ernährung denken, wir könnten da auch selbst mitlenken. Schluss damit, nur zuzusehen, so kann es nicht weitergehen. Wählt nur die, so lasst euch sagen, die wirklich eine echte Energiewende wagen. Tun wir was, solange es noch geht. Tun wir was, noch ist es nicht zu spät. Wir wollen doch alle, dass sich der Planet liebenswert und liebenswert auch für im Überfluss, man soll kaufen und denken, dass man's haben muss. Prospekte schön bunt, sagen Geiz ist geil, billig, billig jedes Teil. Rohstoffe und Energie verbrauchen wir dafür, wie noch nie. Ist kaputt, gefällt's mir nicht, hau ich's raus. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Plastikmüll mitten im Ozean, was haben wir uns da nur angetan? Noch in 100 Jahren Mikroplastik klitzeklein, so manches sollte längst verboten sein. Schluss damit, nur zuzusehen, so kann es nicht weitergehen. Wählt nur die, so lasst euch sagen, die wirklich eine echte Energiewende wagen. Tun wir was, solange es noch geht. Tun wir was, noch ist es nicht zu spät. Wir wollen doch alle, dass sich der Planet lebenswert und liebenswert auf
Jetzt machen wir einen Schwenk zur bayerischen Klimapolitik.
Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichtet seine Vertragsstaaten dazu, alle 5 Jahre eigene Klimaschutzziele zu formulieren und darüber zu berichten. Bayern hatte sich eigene Ziele gesetzt und am 23. November 2020 das Bayerische Klimaschutzgesetz verabschiedet. Im Februar diesen Jahres wurde der Klimareport Bayern 2021 veröffentlicht. Der Report soll uns Antworten geben auf die Fragen, wie der Klimawandel in Bayern verlaufen wird, welche Auswirkungen wo spürbar sein werden und wie sich Bayern anpassen muss. Wir wollten uns diesen Bericht genauer ansehen und konnten Herrn Dr. Michael Gerstl für diese Sendung gewinnen. Dr. Michael Gerstl war 40 Jahre lang am Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut der TU München angestellt und wird uns jetzt zu einzelnen Punkten näher Auskunft geben. Herr Dr. Gerstl, in den Medien wird der Klimareport heftig angegriffen. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, das Ausmaß der Temperatursteigerung zu unterschätzen.
Dem Streit um Zahlenwerte, dem Wert der Temperaturzunahme, fehlt eine gemeinsame Grundlage. Das IPCC, das Intergovernment Panel of Climate Change, nutzt für sein 1,5-Grad-Ziel den Mittelwert von 1880 bis 1910 als Basis. Manche Kritiker rechnen mit der Temperatursteigerung seit 1950. Der nächste bezieht sich auf den Mittelwert von 1961 bis 1990. Ein dritter nutzt die 90er Jahre als Referenz. Zudem werden globale und regionale Durchschnittstemperatur verwechselt. Der bayerische Klimareport wechselt in sich ständig die Temperaturreferenz. Das trägt massiv zur Verwirrung bei. Zudem ist die Temperatursteigerung lokal verschieden. Land erwärmt sich stärker als der Ozean, die Nordhalbkugel also stärker als die Südhalbkugel. Die höchste Zunahme verzeichnet die Arktis, weil das Eis, das die Sonnenstrahlung zu 90% reflektiert, wegschmilzt. Als Faustregel gilt, wenn die globale Durchschnittstemperatur um 2 Grad steigt, dann erwärmt sich Deutschland um 3 Grad. Und das Stadtklima wird, abhängig von der Bauweise, noch wesentlich darüber liegen. Eine Zunahme von 1,9 Grad für Bayern liegt also in der Norm.
Der Klimareport enthält ein Kapitel zum zukünftigen Klima in Bayern. Das IPCC hat bisher keine lokale Klimasimulation veröffentlicht. Gibt es da neue Erkenntnisse?
An mehreren Institutionen in Deutschland und Bayern werden lokale Klimasimulationen erarbeitet. Auf denen beruht dieser Bericht. Im Report werden dann 3 Klimaparameter behandelt: Temperatur, Niederschlag und Extremereignisse. Die Temperaturaussichten werden viele als angenehm empfinden. Nur an Hitzetagen kann man vielleicht nicht mehr auf die Straße gehen und in Tropennächten kaum noch schlafen. Unangenehm wird die Temperatur für die Land- und Forstwirtschaft, weil sie Schädlingen gute Bedingungen schafft. Bei den Niederschlagsaussichten ist Bayern jetzt schon zweigeteilt. Nordbayern wird unter Trockenheit leiden, Südbayern, südlich der Donau, wird außerordentlich gut wegkommen, weil die Alpen den Niederschlag aus den Wolken kämmen. Entscheidend für Bayern ist meiner Meinung nach die zunehmende Schwankungsbreite des Wetters. Das bedeutet eine größere Spanne zwischen minimalem und maximalem Wert eines Wetterparameters und eine Verstärkung der Extremereignisse. Wir erlebten das in diesem Frühling. Ein ständiger Wechsel von Mittelmeertemperaturen mit polarer Kaltluft. Schuld daran ist die globale Temperaturzunahme, die zu mehr Turbulenz in der Atmosphäre führt, und die überproportionale Erwärmung der Arktis, die den Jetstream so schwächt, dass er die Polarluft nicht mehr über der Arktis einschließen kann. Die Frosttage im Jahr verschwinden nicht. Sie werden nur immer weniger werden. Für den Niederschlag bedeutet eine größere Schwankungsbreite, dass mehr Wasser aus den Wolken fällt, wenn es regnet, und dass dazwischen längere Trockenperioden auftreten müssen, weil sich das Jahresmittel nur wenig ändert. Am Münchner Höchstleistungsrechner wurde mit gigantischem Rechenaufwand das lokale Klima von Bayern simuliert. Dabei sind nach 2050 schon 48-tägige Hitzeperioden aufgetreten. Da heißt es, Regenwasserspeicher bauen.
Überall in Bayern muss mit häufigeren und intensiveren Starkniederschlägen gerechnet werden, die Hochwasser und Sturzfluten nach sich ziehen können. Bayern will dem durch ein Hochwasserrisikomanagement und präventiven Hochwasserschutz begegnen.
Management und wenige große staatliche Wasserspeicher, zum Beispiel die Donaufluthäuser, reichen dafür nicht aus. Die Hauptlast des präventiven Hochwasserschutzes haben die Kommunen zu tragen. Meist ist die Kanalisation zukünftigen Starkregen nicht gewachsen. Sturzfluten entstehen dort, wo das Niederschlagswasser aus einem Becken in einen Bach oder Fluss mündet. Dort war immer eine bevorzugte Stelle für Siedlungen. Eingehauste Bäche oder Flüsse und zu enge Brückenbauwerke sind dort nun Hindernisse, hinter denen sich ein Hochwasserstau bildet. Das bayerische Wasserrisikomanagement ist zwar in der Lage, solche Schwachstellen zu erkennen, aber die Kosten für den Umbau kann keine Kommune stemmen. Viele Einzelne können dazu einen kleinen Beitrag leisten. Jeder Hausbesitzer sollte eine Regenwasserzisterne besitzen, die den Abfluss nach einem Starkregen verzögert und damit entschärft. Gießwasser für den Garten hat er dann kostenlos.
Wir könnten einen dramatischen Klimawandel verhindern, indem wir das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen versuchen. Oder wir passen uns an das neue Klima an. Der Klimareport behandelt eigentlich nur Anpassungsmaßnahmen. Hat Bayern das 1,5-Grad-Ziel schon aufgegeben?
Der Klimawandel ist schon voll im Gang. Der Klimareport erkennt richtig, dass wir, um zukünftigen Generationen gleichwertige Lebensgrundlagen zu sichern, CO2-Emissionen vermeiden und zusätzlich CO2 im Boden binden müssen. Schnelle Maßnahmen zur CO2-Vermeidung helfen, den Klimawandel abzumildern. Sie werden erwähnt, ihnen fehlt nur eine rechtlich bindende Grundlage. So kommen wir nie zu den nötigen und auch versprochenen Windrädern in Bayern. Die Liste der Anpassungsmaßnahmen im Report ist umfangreich. Trotzdem gibt es Lücken, weil die Klimafolgen nicht genau genug bekannt sind. Die Landwirtschaft zum Beispiel kann nicht durch Bewässerung und Pflanzenschutz allein abgesichert werden. Wir brauchen zusätzlich klimaresistente Sorten und neue Anbaumethoden.
Im Klimareport ist mehrfach davon die Rede, dass die Klimaschutzmaßnahmen die Wachstumsdynamik und den künftigen Wohlstand Bayerns fördern. Ist das möglich?
Sicher schaffen die Maßnahmen neue Stellen. Trotzdem müssen wir uns dringend vom allzu bequemen Leitprinzip Wachstum verabschieden. Angesichts der begrenzten Ressourcen der Erde können wir Schäden an Mensch und Umwelt nicht mehr durch noch mehr Wachstum beheben. Die Einbuße an Wohlstand können wir durch ein entspannteres und erfüllteres Leben mehr als wettmachen.
Eine abschließende Frage hätte ich an Sie. Was würden Sie sich für die Klimazukunft wünschen?
Ich wünsche mir, dass viele einzelne Initiativen zur CO2-Einsparung ergreifen, ohne vom Staat dazu gezwungen zu werden.
Dr. Gerstl, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Erläuterungen.
Ich bedanke mich auch.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wir kommen jetzt zurück zum Thema Politik. Wir hören ein Interview mit Bianca Pretorius von der Klimaunion. Die Klimaunion ist ein Verein, bestehend aus Mitgliedern der CDU/CSU, der es sich zum Ziel gemacht hat, positiv auf die Klimapolitik der Union einzuwirken. Hallo Bianca.
Hallo Beate.
Bianca, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Also du hast DIP Deutschland mitbegründet. Du hast auf Platz 2 neben Yiannis Varoufakis bei Demokratie in Europa für die Europawahl kandidiert. Und du hast zusammen mit Franka von Pollwitz und Paulo Guter United for Bundestag mitbegründet. Ich würde mal sagen, das war ein Projekt zur Klimarettung, wo wir letztes Jahr wirklich extrem viel und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Jetzt bist du Mitbegründerin, gemeinsam mit Heinrich Strössenreuther, bekannt von German Zero, und gesellschaftspolitische Sprecherin der Klimaunion. Warum habt ihr denn die Klimaunion gegründet? Wie kam das Ganze so? Was ist der Sinn und Zweck dahinter?
Ja, gerne. Also ich glaube, die Geschichte, die du gerade über mich erzählt hast, hat also für mich auf jeden Fall damit zu tun. Das heißt, dieses letzte Projekt, was wir auch gemeinsam gemacht haben, United for Bundestag, war ja der Versuch, die bestehenden Kleinparteien zu einer Partei für die Bundestagswahl zu vereinen, um zu gucken, wir brauchen halt eine Kraft, die im Parlament für 1,5 Grad und fürs Pariser Abkommen wirklich kämpft. Das haben wir ein Jahr lang versucht und das ist krachend gescheitert, weil alle ihre Egos immer wichtiger nehmen als ein gemeinsames Voranschreiten. Deswegen bin ich da auch relativ frustriert rausgegangen und hatte dann so eine kurze 6-Wochen-Phase, wo ich dachte, was mache ich denn, wie kann ich denn meinen Beitrag leisten, wenn es mir doch darum geht, dass das Resultat, was am Ende dabei rauskommt, Klimaschutz sein soll, und habe eigentlich dann überlegt, dass ich dann machen wollte, was ich wahrscheinlich auch jetzt rückblickend schon viel früher hätte machen sollen, und zwar in eine bestehende Partei eintreten, und dort gibt es ja auch Leute, die sich für Klimaschutz einsetzen, und dann dachte ich mir, na gut, wenn man sich das mal anguckt, also Heinrich und ich haben da zusammen drüber nachgedacht, wie könnte man denn irgendwie diesem Thema helfen, und wenn wir wissen, die Klimakrise ist total real, es ist die letzte quasi Dekade, in der noch irgendwas global gedreht werden kann, ist jetzt. Die letzte Bundesregierung, die so irgendwas machen kann, ist die nächste kommt. Okay, wer wird denn Teil dieser Bundesregierung? Naja, das werden wahrscheinlich die Grünen und die Schwarzen. Und wenn man dann wirklich was bewegen möchte, dann geht man halt dorthin, wo noch was bewegt werden sollte. Und das waren eben die CDU, CSU. Und dadurch war dann die Entscheidung, okay, dann treten wir da ein und gucken mal, was dort zu tun ist. Und das Schöne ist, wenn das klingt jetzt irgendwie, werden oft gefragt, ist die Klimaunion eine Unterwanderung? Nein, das ist nicht, weil es gibt in der Union total viele Kräfte, die bereits längst begriffen haben, dass das Pariser Abkommen wichtig ist. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass es die eigentlich nur gilt zu vernetzen. Und daraufhin sind quasi Heinrich und ich in die CDU eingetreten und haben uns vernetzt mit den Menschen, die bereits längst dafür kämpfen und in dem Zuge die Klimaunion gegründet. Was ist die Klimaunion? Die ist erstmal ganz simpel ein eingetragener Verein und hat als Vereinszweck der CDU/CSU zu einem glaubwürdigen, wissenschaftlich gedeckten Weg für einen 1,5 Grad Pfad zu verhelfen. Also ein interner Verein, der das zum Ziel hat. Das heißt, das Ziel ist weniger zu sagen, guck mal, wie schlimm es ist, die Klimakrise, weil das wissen alle bereits, sondern die Suche ist nach, was könnte eine Unionsantwort sein auf die Klimakrise? Und die haben wir jetzt gefunden und haben unseren Klimaunionsvorschlag zum Wahlprogramm der CDU/CSU vorgelegt, der auch viel ersten Applaus bekommen hat von Hans-Josef Fell, dem Begründer des EEG, und von vielen Menschen, die sich mit Klima lange beschäftigen, ist es einfach das progressivste Programm, was es so lange gibt. Aber es ist noch nicht das Programm der Union. Das heißt, die Union hat ihr Wahlprogramm, was Klimaschutz sehr deutlich drin hat. Aber wir versuchen den Vorschlag der, wie konkret könnte man das ausgestalten. Damit versuchen wir jetzt, Mehrheiten innerhalb der Union zu bekommen.
Wie viele Mitglieder hat die Klimaunion denn jetzt?
Es sind jetzt knapp 600, glaube ich, genau. Und jetzt bilden sich langsam Ortsgruppen und quasi regionale Verbände, die wir jetzt alle gar nicht bespielen. Das ist ja alles in den Händen von der CDU/CSU. Das sind so Strukturen, die, glaube ich, wachsen werden in den nächsten Monaten von selbst, auch gar nicht jetzt durch unsere Hand. Also das ist auch echt eine interessante Reise für uns, weil, also zum Beispiel Dr. Friedrich Merz. Friedrich Merz ist derjenige, der jetzt sich gerade dreht in Richtung Pro-Klima. Und natürlich, wenn du es auf Twitter erzählst, kriegst du nur Shitstorm dafür, weil alle sagen, der ist doch der Böse, das ist Greenwashing, ihr seid Greenwashing. Und dann könnte ich mir den ganzen Tag versuchen zu erklären, so nein, das ist halt der Prozess, wenn du eine Partei hast oder zwei Parteien hast, die noch nicht dafür bekannt sind und dass sie sich drehen soll, dann machst du halt intern Arbeit, dass sich Leute drehen. Laut Greenwashing zu schreien, ist halt super einfach. Und es ist viel schwieriger, Friedrich Merz zu sein und sagen, so, ich gehe jetzt mal eine Wendung ein und habe begriffen, dass die erneuerbaren Energien total gut wären fürs Land. Also was wir da konkret fordern, ist es eine Entfesselung des erneuerbaren Energiemarktes, sodass im Prinzip die 63 Milliarden, die wir jährlich an Stromimport, Energieimport aus Öl und Gas einkaufen als Deutschland, dass die aus erneuerbaren Energien geschaffen werden. Und die lassen sich natürlich nur schaffen, wenn du extrem schnell viel dazu baust. Und das geht nur, indem du den Markt das machen lässt und ihn radikal deregulierst. Im Prinzip ist das Ziel, das Aufbauen von Solar und Wind so einfach ist, dass du mit einem Klick quasi so ein Ding dir genehmigen lassen kannst und dass es ein Konjunkturaufschwungpaket ist, dieser Markt der Erneuerbaren. Und dieser Blick darauf ist ja gar nicht neu. Den gibt es ja schon seit Jahren. Der ist in der Klimablase ist der sehr, sehr präsent, aber in der Union war er eben nicht präsent. Und da zu begreifen, dass es ein total großes volkswirtschaftlicher Gewinn ist, das zu bauen, das ist eigentlich das, was wir damit mit der Argumentationshilfe, so wie die nennen, vorschlagen. Und dass es eben wirtschaftlich, selbst wenn es keine Klimakrise geben würde, wäre es eine gute Idee, diesen Strom quasi zu Hause herzustellen und dieses Geld im Land zu lassen. Und dieser Approach ist ein sehr, ich würde ihn jetzt mal nennen, ein Signature-Unions-Approach. Und den versuchen wir unter die Leute zu bringen. So kann man es, glaube ich, nennen.
Jetzt wäre meine Frage dazu, das ist alles richtig und wichtig und das wissen wir auch, dass man da ganz schnell was umsetzen muss, aber wie wollt ihr, also als Klimaunion dann eigentlich Einfluss auf die CDU nehmen, weil ihr seid ja ein Verein und die CDU ist ja eine Partei.
Wie wir etwas bewegen wollen, ist, wir haben Gründungspaten, das heißt Leute, die Peter Altmaier ist zum Beispiel Gründungspate, Julia Klöckner ist Gründungspate. Wir haben jetzt seit 3 Tagen Frank Thelen dabei. Das sind einfach Leute, die eine große Plattform haben und die erstmal gar nicht bekannt dafür waren, Klimaschutz zu machen und die aber in der Union eine Glaubwürdigkeit und Respekt haben. Und wenn die sich quasi öffentlich dazu bekannt haben, zu sagen, ja, das ist wichtig, die Union braucht eine Antwort auf eine 1,5 Grad. Und deswegen ist unser Weg, uns Gehör zu verschaffen, einmal die Menschen, die es bereits begriffen haben, als Mitglieder zu vernetzen und die Menschen, die Gehör haben, eben sie dafür zu gewinnen und dann als Sprachrohr zu haben. Und das klappt bis jetzt ganz gut. So wie man sich ganz normal in einer Volkspartei ein Thema vorantreiben würde, so machen wir das auch. Mit dem Unterschied, dass wir auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und das schneller machen müssen, weil es ist ja nicht so, dass man 20 Jahre Zeit hat jetzt noch.
Ja, weil Peter Altmaier und Julia Klöckner sind ja nicht bekannt für ihren tollen Richtig. Klimaschutz.
Der Eintritt in die Klimaunion oder die Unterstützung der Klimaunion ist für uns auch ein Zeichen, dass sie ambitioniertere Klimapolitik machen möchten, als sie es bisher getan haben. Und das ist ja erstmal ein total gutes Zeichen. Und deswegen freuen wir uns total darüber, dass Peter Altmaier und Julia Klöckner dabei sind.
Experten unter anderem vom Umweltbundesamt haben eine Bepreisung von CO2 von 180 Euro pro Tonne gefordert. Wie will denn die Klimaunion das Ganze regeln? Weil die CDU hat sich in ihrem Wahlprogramm zwar zur Bepreisung bekannt, in Anführungsstrichen, nennt aber keinen Preis.
Erstmal quasi vorweg vielleicht zwei Worte zu Wahlprogramm. Wenn ich jetzt das Wahlprogramm mir angucke von kleinen Parteien, die wissen, dass sie nicht in die Regierung kommen, die sind immer super konkret, Überraschung, weil die müssen das ja auch nicht später verhandeln. Und die Parteien, für die das möglich ist, das zu regieren, die sind ja dann irgendwann in Koalitionsverhandlungen. Das heißt, dass die mit Absicht vage gehalten, weil die Leute nicht keinen konkreteren Plan haben, sondern warum? Weil das eine Verhandlungsgrundlage ist. Und also quasi die ist vager, als es die Klimabewegung gerne hätte. Wir als Klimaunion können da halt viel konkreter sein, weil wir ja nicht am Ende die Partei sind, sondern nur ein Verein, der quasi sich wünscht, dass die Partei in diese Richtung geht. Und unsere Haltung zu CO2-Preis pro Tonne ist vielleicht etwas ungewohnt, aber wir finden an sich, dass diese komplette Diskussion um CO2-Preise super populistisch anfällig ist. Weil wenn du anfängst, in der Demokratie über die Bepreisung von Benzin und so weiter zu sprechen, dann wird es dir immer um die Ohren gehauen, aber die soziale Frage, Fridays for Future ist eine elitäre Bewegung, weil denen ist ja der arme, quasi der kleine Mann egal, weil es wird teurer. Und das ist eine total giftige Debatte für eine Demokratie und vor allem für das Thema Klimaschutz, weil du musst es gesamtgesellschaftlich haben, sonst hast du es wie jetzt, und zwar Klima machen nur die Grünen, und dafür ist Klima halt viel zu krass und zu wichtig. Der CO2-Preis mit 180 Tonnen, das ist zwar richtig, dafür bräuchte man ihn, aber der kommt halt viel zu spät. Wir hätten den vor 20 Jahren machen müssen. Aber jetzt den in der Geschwindigkeit, wie er müsste, um wirksam zu sein, hochzufahren, lässt sich nicht machen. Und dadurch brauchst du andere Wege. Deswegen ist unser Weg eben dieses, okay, so schnell wie möglich die Erneuerbaren ausbauen, um das irgendwie abzufangen.
Nochmal zur Klimaunion. Eine Frage, habt ihr nicht Angst, so als reines Alibi-Projekt zu dienen?
Ich verstehe die Frage und ich liebe die Frage auch, weil sie total eigentlich danach fragt, in was für eine Dimension man den Menschen zutraut, dass es einen Wandel geben kann. So, kurze Antwort ist natürlich. Ich persönlich habe brutale Angst dafür, dass dann in 2 Jahren, wo dann klar ist, welche Politik die Union macht und sie was komplett Gegenläufiges machen würde, dass ich dann mir vorwerfen lassen müsste, ihr habt der Union geholfen, Greenwashing zu machen. So, das wäre quasi tatsächlich für mich persönlich der größte Schaden. Aber der Wert der Möglichkeit, dass es anders sein könnte, dass die Union sich drehen könnte, ist so viel größer als mein Ego oder mein Schmerz, den ich habe, dass Leute mir das irgendwann vorwerfen könnten. Da ist mir das Ziel wichtiger als meine ganz reale Angst davor. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es viel mehr Menschen gibt, die sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Volkspartei und ja, ich stimme nicht mit allem darüber. Und nein, ich finde Maaßen auch furchtbar und würde mir wünschen, er tritt nicht ein. Aber nur weil ich in der CDU bin, heißt es nicht, dass ich quasi ein Fan von Herrn Maaßen bin, zum Beispiel. Das ist so eine Sache. Das heißt, die Leute, die austreten, um ihr eigenes Gewissen reinzuwaschen, die haben verkannt, dass die Union sehr lange noch sehr relevant sein wird in diesem Land und dass, wenn man wirklich was für Klimaschutz machen muss, eigentlich in die konservativen Parteien, in die FDP eintreten wird, sogar in die SPD, weil die SPD hat auch ein schlechtes Klimaprogramm, in alle Parteien eintreten, ist es, glaube ich, der richtige Weg, den wir machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir ganz viele Nachahmer finden.
Wir haben ja bisher eben gesehen und auch schon festgestellt, dass die Maßnahmen zum Klimaschutz einfach viel zu langsam umgesetzt werden. Und den jungen, engagierten Leuten geht es einfach nicht schnell genug. Wie kann denn die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, können wir das beschleunigen, dass das einfach schneller geht?
In der Klimabewegung herrscht ja das Narrativ, der Markt regelt das ja gar nicht und deswegen darf man den Markt nicht machen lassen, sondern man soll es irgendwie quasi staatlich verordnen oder irgendwie durchziehen. Von der Idee her stellt man sich das total leicht vor, wenn man irgendwie unterschätzt, wie komplex so eine Volkswirtschaft ist und überhaupt so ein Land funktioniert. Meine Grundaussage, die ich machen will, ist im Prinzip, der Markt, wenn du den entfesselst, dass etwas total schnell geht, dann ist der schnellste Weg, den wir jetzt haben, wir sind 30 Jahre zu spät für Klimaschutz. Wir leben bereits auf einer erhitzten Erde. Das heißt, es ist schon nach 12. Das heißt, wir brauchen den schnellsten Weg, der möglich ist, um das irgendwie zu reparieren. Und der schnellste Weg ist, wenn du Millionen von kleinen Firmen und Privatmenschen machen lässt. Das heißt, du musst alle Blockaden, Regulierungen, Anträge wegnehmen, damit das schnell vonstatten geht. Das heißt, die Energiewende würde am schnellsten gehen, wenn du alles komplett dereguliert, was erneuerbar ist. Und das wünschen wir uns eben bei Solar und Wind, dass jeder das bauen kann. Und wir stehen voll hinter den Forderungen der jungen Leute, wie das genannt, dass es nicht schnell genug geht. Und der Weg dahin ist über den Markt und nicht, weil er es alleine schon hinkriegt. Nein, der Weg hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Der Weg, der aber funktionieren könnte, ist, indem du radikal alles an Hemmnissen wegnimmst und es als die beste Business-Idee für jeden machst, im erneuerbaren Energiemarkt Fuß zu fassen. Das ist der Weg, den wir vorschlagen.
Ja, das würde aber auch eben heißen, dass vor allen Dingen die Subventionierung von umweltschädlichem Verhalten abgeschafft werden oder abgestellt werden. Und da ist die CDU ja echt noch mit drin. Schreibt ihr denen dann irgendwie Hinweise oder wie funktioniert das? Wie gebt ihr eure Empfehlungen an die CDU weiter?
Genau, also auf der Seite für alle Hörer, klimaunion.de, gibt es ganz rechts einen Button, da steht, ich glaube, Blog drauf und dort steht Argumentationshilfe. Man kann auch einfach googeln, Klimaunion Argumentationshilfe. Und das sind diese 20 Seiten, von denen ich gesprochen habe, wo sehr genau vorgeschlagen ist, wie wir uns diese Deregulierung vorstellen. Und im Prinzip haben wir die geschrieben, damit wir ein Material haben an Minister, Staatssekretäre, Inhaltinnen heranzutreten und die im Prinzip einzuladen zu Gesprächen. Die sind dann auch nicht öffentlich, damit du die Menschen, die die Entscheidung treffen, abholen kannst und sagen können, hey, hier wäre ein Weg, wie es gehen würde. Es würde für euch Gewinn sein, es würde fürs Klima Gewinn sein. Und das ist der Weg, dass sie dann sagen, okay, das können wir auch fordern. Die Erklärung, des, warum ist die Klimakrise ein Problem, die ist inzwischen angekommen, zwar überall. Aber die Lösung, wie man es machen könnte, da sind viele noch ein bisschen so wortleer und diese Lücke versuchen wir zu füllen.
Dann hoffen wir mal, dass auch Herr Laschet das dann demnächst versteht und mit drauf eingeht und dass ihr ganz viele Leute umdrehen könnt. Und vielen Dank für deine Ausführungen und dass du heute bei uns warst.
So gerne,
das war
eine Freude.
Ja, das war Bianca Pretorius und im Gespräch mit Beate Merkel.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Und nun die Klimafunk-Veranstaltungstipps. Unsere Arbeit fürs Klima erfordert einerseits, dass wir uns selbst fachkundig machen. Andererseits wollen wir die steigende Dringlichkeit tiefgreifender klimapolitischer Entscheidungen verdeutlichen. Hierzu führen wir Veranstaltungen und Aktionen online oder live durch oder nehmen selbst daran teil. Ein wichtiger Hinweis vorab, auch München nimmt am Watt-Bewerb teil. Watt meint das Maß der physikalischen, hier der elektrischen Leistung. Initiiert wurde der Watt-Bewerb von Fossil Free Karlsruhe, unterstützt von vielen Organisationen der Klimabewegung, auch den Parents for Future. München will bis 2035 klimaneutral werden. Als eine der ersten Städte ist München entsprechend dem ausgerufenen Klimanotstand in den Wattbewerb eingestiegen. Der Wattbewerb läuft so lange, bis in der schnellsten Gemeinde die installierte Photovoltaikleistung pro Einwohner verdoppelt ist. Das wird ca. 3 bis 5 Jahre dauern. Übergeordnetes Ziel ist dabei natürlich die Verringerung der CO2-Emissionen aus der Energieversorgung, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Alle Bewohner der Stadt können sich beim Wattbewerb einbringen, mit einem eigenen Solarpanel als Balkonkraftwerk, die Hausbesitzer mit eigenen Dachanlagen, die Mieter auch mit Mieterstromprojekten. Ansprechpartner münchen.de/bauzentrum. Für die Urlaubszeit hat sich die Münchner Gruppe des Wattbewerbs eine besondere Aktion einfallen lassen, bei der alle mitmachen können. Sendet eure Fotos ein, wie Sonnenenergie genutzt wird. Zeigt eure Urlaubsimpressionen von Solartechnik. Das kann alles sein, vom kleinen Solarkocher oder einem Solarauto bis zur großen Photovoltaikinstallation. Einsendeschluss ist der 20. September 2021. Die Gewinner werden Mitte Oktober bekannt gegeben. Nähere Informationen ab 30.07. auf der Webseite münchen.solar2030.de/fotowettbewerb. Eine kleine Auswahl von Veranstaltungen, insbesondere für München und Umgebung und im Internet. Die Klimamahnwache an der Reichenbachbrücke, Ecke Erhardstraße, U2, Fraunhoferstraße, Ausgang Ost, Baderstraße. Immer donnerstags 18 bis 19 Uhr, Treff 17.45 Uhr vor der Apotheke Fraunhoferstraße 38. Was bei uns und den weiteren For Future Gruppen konkret ansteht, erfahrt ihr am besten in unserem Plenumstreffen. Deren Termine und Einzelheiten und ganz viele weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage parentsforfuture.de/de/München und auf allforfuture.net. Am besten nehmt ihr beide gleich zu euren Favoriten. Nächstes Plenum am Dienstag, 10.8. und danach alle 13 Tage von 20 bis 21.30 Uhr. Bei Bedarf ab 19 Uhr vor dem ersten Plenum des Monats Onboarding und Marktplatz mit Vorstellung der größeren Arbeitsgruppen bzw. bei den weiteren Treffen des Monats ab 19.30 Uhr Onboarding zur Begrüßung neuer Aktiver. Für Teilnahme bitte einfach Zoom-Link anfordern unter münchen@parentsforfuture.de. Dabei erfahrt ihr gegebenenfalls auch den Ort, falls dann wieder Präsenztreffen stattfinden. Globaler Klimastreik am Freitag, den 24.09.2021. Gemeinsam für eine gerechte und konsequente Klimapolitik. Hashtag alle fürs Klima oder fridaysforfuture.de/alle fürs Klima 2021. Ganz besonders wichtig für eure Zukunft, am 26.09.2021 Klimawahl. Bittet eure Eltern, Geschwister, Onkels und Tanten, Neffen, Nichten, Freundinnen und Freunde um ihre Stimme für eine gute Zukunft für uns alle. Die Weblinks zu diesen und ganz vielen weiteren Veranstaltungen und mehr Details findet ihr auf unserer Homepage parentsforfuture.de/de/München. Das waren die Veranstaltungshinweise. Schaut bitte gelegentlich auf die ständig aktualisierte Veranstaltungsliste. Link oben rechts auf der Homepage der Parents for Future München, bei Smartphones ganz unten. Bis bald, am besten im Plenum der Parents for Future München am 10.08.2021 und natürlich am 30.09.2021, 19 bis 20 Uhr, in der dritten Folge auf den Punkt Klimafunk auf Radio LoRa München. Danke für eure Aufmerksamkeit.
So, ihr Lieben, jetzt sind wir am Ende angelangt. Am 30.09. von 19 bis 20 Uhr hören wir uns wieder beim Klimafunk der Parents for Future München im Ökomagazin Rainbow auf Radio LoRa. Unsere Inhalte sind voraussichtlich die Wahlnachlese und sich neu ergebende bundespolitische Gestaltungsmöglichkeiten, Interviews, Leben und Wohnen in München und natürlich wieder interessante Veranstaltungshinweise aus der Klimabewegung in der Stadt und in der Region.
Im Studio waren Jamila Schäfer, Michael Gerstl, Bianca Pretorius und Manfred Bauer. Durch die Sendung führten euch Martina Bonatz und Beate Merkel. Verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Diese Sendung wird auf DAB Plus am 30.07. um 4 Uhr morgens wiederholt.